einen Punkt im Derby gewonnen oder zwei Punkte im Derby liegen lassen? Das ist die große Frage, die ich heute Abend einmal endlich wieder mit Anna diskutieren darf. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 195. Folge der Gegengerade. Und einen wunderschönen guten Abend, liebe Anna. Endlich bist du wieder da.
Ja, hallo Thomas. Es freut mich sehr. Ich habe ganz vergessen, was mich alles verhindert hat. Aber nervige Dinge. Ja.
Nervige Dinge. Das Leben kann einem manchmal ein paar Streiche spielen, dass man selbst auf die Gegengerade verzichten muss. Aber
ja, Termine.
Soll nicht Thema des heutigen Abends sein. Ganz im Gegenteil, wir schauen rechtzeitig, bist du zurück, wir schauen aufs Derby zurück.
Oh ja.
Du warst im Stadion.
Ja, also ist natürlich ambivalent zu betrachten. Ich habe das natürlich mitbekommen. Genau, Zuschauerausschluss, Karteneinschränkungen und so. Genau, ich saß im Heimbereich in dem ersten freigegebenen Block neben dem Gästeblock. Das ist quasi die Gegengerade in diesem Ort. also quasi die Kamera, die Tribüne, die in der Kamera dann auch zu sehen ist. Im Oberrang, das heißt, ich habe auf
die Ereignisse.
Auf die Ereignisse gucken können, genau. Also für diejenigen, ich umreiße es ganz kurz, die das nicht mitbekommen haben oder nur am Rande mitbekommen haben. Die Heim-Ultras haben kurzfristig ihre Blöcke verlassen und sind aus ihren Blöcken umgezogen, und zwar in das untere Zentrum, es gibt zwei Ränge, in das untere Zentrum der Gegentribüne. Und was mit den Leuten geschehen ist, die da eigentlich ihre Plätze hatten, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht haben die sich da drunter gemischt. Auf jeden Fall war in dem Bereich so links unter mir, war es sehr schwarz und es waren sehr viele Kapuzen und es waren sehr viele weiße Turnschuhe. Und genau, das hatte ich alles tipptopp im Blick. Ich war mit meinem Bruder da, liebe Grüße. Wir haben schön ein American Breakfast mit zwei Würstchen und zwei Eiern in der Innenstadt genossen und sind dann frisch gestärkt in diesen sehr sonnigen, sehr schönen Fußballnachmittag gestartet. Haben uns das alles wirklich aus bester Position angucken können. Ja, genau. Rechts von uns der Gästeblock, links unter uns das Heimtreiben. Waren da am Anfang beide irgendwie ein bisschen abgelenkt, ehrlich gesagt, weil es doch irgendwie einfach sehr viel ist, was da passiert ist. Ja.
Schon mal einen kleinen Vorausblick, wenn du die 90 Minuten stimmungstechnisch zusammenfasst, wie war das A auf der Heimseite und B auf der Braunschweiger Fanseite?
Also die
800 waren ja, glaube ich, da etwa, ne?
Ja, genau. Also die Braunschweiger haben sich Mühe gegeben. Für uns war es tatsächlich halt verhältnismäßig laut. Mir ist auch gesagt worden, dass das punktuell an anderen Orten im Stadion auch angekommen sein soll. Ja, aber letztlich, ne, dieser ganze Südbereich war ja komplett gesperrt. Wir hatten zwei Blöcke für die Auswärtsfans. Und so sehr die sich reingehängt haben, ist, Die waren im Oberrang untergebracht und das verpufft dann, glaube ich, schon arg nach oben. Von der Heimseite kam gar nichts. Also das war am Anfang, war das halt so ein, ne, dieses geschäftige Murmeln, aber gar keinen Support eigentlich. Dann gab es in der zweiten Halbzeit so ein paar Anklänge. Aber es ist dann eigentlich immer ruhiger geworden mit Verlauf des Spiels und mit Betrachten der Leistung der eigenen Mannschaft.
Leistung?
Ja, das war bei uns tatsächlich anders. Ich meine, wir hatten ja auch irgendwie genau dieses Thema und auch unsere aktive Fanszene hatte das Hinspiel ja boykottiert. Aber da ist dann, glaube ich, einfach der Anteil derer in der Südkurve, die dann bereitwillig das so ein bisschen auffangen, einfach größer, als das hier der Fall ist. Ist ja sowieso alles ein bisschen kompliziert, weil die sich alle untereinander streiten und so, blickt keiner mehr so richtig durch. Ich fand es phasenweise richtig unangenehme Stimmung, muss ich sagen, weil es ich finde das einfach nicht schön, an einem Ort zu sein, an dem es total voll ist, aber still. Also das ist irgendwie, passt das nicht zusammen. Und sehr irritierend. Das ist kein Szenario, das ich mag. Dann gab es natürlich irgendwie auch die Unterbrechung durch das Werfen von Pyrotechnik. Das haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Es darf halt einfach keiner gefährdet werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite mache ich doch auch echt ein großes Fragezeichen hinter dem Heraufbeschwören einer fast militärisch anmutenden Drohkulisse mit zwei Wasserwerfern im Stadion. Zwei Wasserwerfer. So, das landet, natürlich wird das fotografiert, natürlich werden diese Bilder geteilt und das, was sich transportiert an Suggestion, an Gefahr im Stadion, steht ja in keinem Verhältnis zu dem, was natürlich da an Scheiße passiert, aber das rechtfertigt nicht, dass da bin ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nicht okay.
Wie war sonst Polizeiaufgebot vorm Stadion? Das Übliche, normal, oder?
Ja, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich habe nicht mal Pferde gesehen. Also außerhalb war es mir jetzt irgendwie nicht aufgefallen, auch nicht irgendwie besonders restriktiv oder ihr dürft hier nicht durch oder so. Wir waren natürlich auch neutral gekleidet. Aber im Stadion, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich will hier jetzt auch keine Verschwörungstheorien lostreten, aber das fand ich übertrieben, muss ich sagen.
Also wie du schon sagst, aus meiner Sicht, klar, ist das so eine Demonstration gewesen. Guckt mal, was wir hier alles, also A, für eure Sicherheit tun, ne? Mhm. B, aber auch, was ja alles nötig ist, um diese Chaoten in Schach zu halten. Ja. Ich überlege, was gäbe es für Szenarien, wo ein Wasserwerfer irgendwie sinnvoll zum Einsatz kommt. Ich meine, anschließend, wenn das Ding auf den Rasen fährt, kannst du den Rasen auswechseln, halt eben, weiß nicht, wie viel zig Tonnen so ein Ding da wie gepanzert und keine Ahnung, was halt eben. Ja. Also dieser martialische Größenwahn, unfassbar aus meiner Sicht, was da passiert ist, rechtfertigt nicht das Fadenkreuzbild von unserer Innenministerin. Sowas finde ich einfach absolut widerwärtig.
Ach, haben Sie sogar gezeigt? Das wusste ich gar nicht. Ah, krass, okay.
War zwischendurch zu sehen. Okay. Unsere Innenministerin im Fadenkreuz, also sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Pyrotechnik auf den Rasen schmeißen, ich weiß nicht, also da laufen halt Spieler rum, auch die eigenen. Da kann halt alles Mögliche passieren. So, es lenkt halt dann auch die Spieler irgendwie ab, weil vielleicht bist du dann doch mit halbem Auge mal da so, was kommt als nächstes? Gut, wenn so ein Tennisball geflogen kommt, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ja, es zeigte Protest, also es demonstrierte Protest. Führt das dazu, dass jetzt anschließend sich vernünftig hingesetzt wird und für das nächste Derby überlegt wird, wie kann man statt irgendwelche Machtdemonstrationen auf allen Seiten das Problem lösen, wird eher nicht dazu führen. Wahrscheinlich gibt es dann, weiß nicht, Geisterspiele oder es wird weiterhin die Gästefans werden teilweise ausgeschlossen oder. Diese völlig verhärteten Fronten, das ist alles überhaupt nicht gut. Man darf bei der Diskussion um die aus meiner Sicht ja wenig zielführende Maßnahme, einen Teil der Gästefans auszuschließen, bei der Ablehnung darf man nicht vergessen, der Ausgangspunkt war halt schon Randale, die Feuerwerkskörper und. Ich bin ganz bewusst nicht zum Derby gefahren. Nicht, weil ich mich mit den Ultras solidarisieren wollte, sondern ganz einfach, weil ich keinen Bock hatte, weil ich genau sowas wieder befürchtet hatte. Und ich weiß noch, wir sehen mir alle Vorkommnisse, also was auch immer es war, mir die Derby-Stimmung zum Schluss so verhagelt hat, dass ich noch nicht mehr dieses Derby-Kribbeln vor dem Spiel gefühlt habe. Also das hat mir alles total verleidet und macht mir ehrlich gesagt keinen Spaß mehr. Wie man diese Fronten, das hatten wir beim letzten Mal schon besprochen, auflösen kann. Es muss halt eine Seite, das sind halt idealerweise die Fans, einen Schritt auf die andere Seite zumachen, damit da wieder Gespräche in Gang kommen und das Ganze irgendwie vernünftig löst, weil nein, auch unsere Innenministerin ist da mehr an Machtdemonstrationen und populistischen Maßnahmen interessiert, als irgendeine nachhaltige Lösung zu fördern. Das ist so meine Sicht der Dinge.
Ja, ganz kurz noch, also meine Essenz daraus ist halt, wer Stress machen will, macht Stress.
So sieht's aus.
So, also dann sperr 800 aus. Wenn 800 Bock haben, Stress zu machen, dann kommen die ins Stadion. Ja. So, schließ die Gäste aus, dann stressen die Heimfans. Also das ist einfach, die Rechnung wird nicht aufgehen. Das glaube ich nicht.
Es schien ja, um es mal vorsichtig zu sagen, eigentlich immer funktioniert zu haben, wenn im Vorfeld viel miteinander gesprochen wurde. Das scheint bisher geholfen zu haben. Ich erinnere mich halt, wer erinnert sich nicht mit großer Sympathie, nicht nur wegen des Ergebnisses, an das Bundesliga-Derby in Braunschweig, was einfach ein großes, buntes Fußballfest war, wo ja auch im Stadion trotz des deprimierenden Tages für die Hanoi-Fans ja wie keine Randale war oder sonst was halt eben. Also es scheint ja Möglichkeiten zu geben, indem man viel miteinander spricht. Das ist anstrengend, das macht nicht immer Spaß. Man wird vielleicht auch nicht alle einfangen, aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, der sinnvollere Weg. Wie dem auch sei, das Ganze strahlt ja auch auf die Performance auf dem Platz in der ersten Halbzeit aus, weil über die erste Halbzeit braucht man bis auf zwei Szenen eigentlich gar nicht sprechen. Einmal rutscht Chabo knapp am Ball vorbei, das wäre es noch gewesen. Fast im Gegenzug dann Riesenchance von Hanoi. RTH macht sich groß, schmeißt sich genau in den Kopfball rein, so dass er den über, weiß ich, gefühlt 2 Meter Entfernung noch irgendwie da von der Linie kratzen kann. Also war natürlich auch ein bisschen Glück im Spiel, aber Glück des Tüchtigen kann man da nur sagen. Mehr ist dann eigentlich in der ersten Halbzeit nicht groß passiert. Das sollte sich dann in der zweiten Halbzeit insofern ändern, als dass ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, Hanoi reißt hier irgendwas. Das Team, und das hörte ich auch aus den einschlägigen Fankreisen, die ich so verfolge, rund um dieses Spiel, die waren sehr angesäuert angesichts eines eher lethargischen Auftritts, was Eintracht halt auch stark machte. Und siehe da, gar nicht so unverdient dann das 1-0 durch Tempelmann. Da muss man sagen, das hat's mich vom Sitz gerissen. Wie ging dir das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe diese erste Chance oder die Chance von Chabo in der ersten Halbzeit halte ich für das wahrscheinlichere Tor als das, was dann tatsächlich fällt. Ja, fand ich auch. Ich habe irgendwann zu meinem Bruder gesagt, ich glaube, in diesem Spiel fällt nur ein Tor. Leider falsch. Ich fand, es war so ein typisches Golden-Goal-Spiel. So ein irgendwie, wir sind ein bisschen besser, aber der Gegner halt schon auch abgezockt. Dann merkt man ab und zu die spielerischen Qualitäten. Setzen wir uns durch in dieser dann akuten Überlegenheit, die wir phasenweise hatten, oder hat der Gegner irgendwie einen Lichtblick und erzielt das Tor? Letztlich beides, leider. Ja. Ich hatte halt das Gefühl, dass diese vielen Unterbrechungen in der ersten Halbzeit uns total zugute gekommen sind, weil ich fand, dass es eher wie so eine, fast wie so eine Football-Struktur hatte, das Spiel. Ne? Du machst so einen Spielzug. Okay, lass uns kurz besprechen. Was machen wir? Okay, wir machen einen Spielzug. Ah, jetzt kommen die Tennisbälle. Lass uns kurz besprechen. Komm, wir machen einen Spielzug. Und das hat irgendwie so ganz gut funktioniert. Ist ja irgendwie auch logisch, dass die vielleicht ein bisschen nicht so spielstarke Mannschaft von sowas vielleicht eher profitiert. Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass die Heimmannschaft in dem Fall, die stehen einfach krass unter Druck. Ich finde, das hast du sehr gemerkt. Unter dem Derby-Druck, unter Heimdruck, wir haben gerade den Trainer gewechselt, niemand weiß so richtig warum, steigen wir noch auf Druck? Nein, wahrscheinlich nicht, Spoiler. Also viele Dinge, die da zusammenkommen und es sah dann so aus, als könnten wir davon profitieren.
Durchaus, zumal die Nervosität und Lethargie des Gegners, also das war wahrscheinlich so eine Sache der Birne ganz genau, plus das unruhige oder extrem unruhige Umfeld, das wollen wir hier bei uns nicht weiter thematisieren, das ist Sache der Roten, führte sicherlich nicht dazu, dass da eine Mannschaft auf dem Platz war, die vor Selbstbewusstsein strotzte, im Gegensatz zu dem, was ich hörte bei den Fans, die eigentlich nur noch über die Höhe des Sieges gegen Eintracht am diskutieren waren, ob es ein 3-4 oder 5-0 war. Das kam uns sicherlich zugute, weil man schon, du hast es angesprochen, gesehen hat, da ist schon Qualität auf dem Platz beim Gegner gewesen. Das hat man schon in mehreren Szenen ganz, ganz gut sehen können und auch, wie du richtigerweise sagst, eine abgezockte Truppe, die am Ende auch nicht viel Chancen braucht. Aber man muss eben auch ganz klar festhalten, was wir auf dem Platz haben bringen können, das haben wir auch auf den Platz gebracht. Da habe ich Wille gesehen, da habe ich Kampf gesehen, da habe ich das Bemühen gesehen, auch mal spielerische Lösungen zu finden. Vor allem die Umschaltmomente leider mal wieder nicht so, gerade in der zweiten Halbzeit, so ausgespielt, wie das hätte sein können. Also das 2:0 lag da eigentlich näher als der Ausgleich, wie ich fand. Ganz starker Auftritt von Nicolau. Ich verstehe ums Verrecken nicht, warum der Junge nicht öfter spielt, weil der ist aggressiv in der Abwehr, der kann aber eben auch was mit dem Ball anfangen, kann diese Steckpässe spielen. Scherning sagt er, naja, braucht ein bisschen Derby-Erfahrung auch auf dem Feld. Scheint ja irgendwie so ein Derby-Spieler zu sein, Jannis. Das liegt ihm halt auch irgendwie. Was aber auch so einen gewissen Charakterzug zeigt. Ne? Wenn ein Spiel so einen besonderen Fokus ist, besonders viel Druck herrscht, dann blüht der Junge irgendwie auf. Also Wunsch, den lass mal wieder öfter spielen. Auch so diese Lösung im Mittelfeld. Mit Köhler und Baas hat mir ganz gut gefallen. Da wurde an einem Tag relativ viel richtig gemacht, nur irgendwie das Tore-Schießen so vergessen. Also der Expected Goals-Wert ist relativ gering, also 0,7 irgendwas. Wenn man dem Kicker Glauben schenken darf, so richtig. Es waren aber auch eher so Chancen, wo du denkst, so, wenn er jetzt an den Ball kommt, kam aber nicht.
Ja, stimmt.
Dann in der Nachspielzeit halt ärgerlicherweise der einzige unkonzentrierte Moment. Und da zeigt sich halt so eine Qualität von einem Team, was eben oben in der Tabelle rumschwimmt. Die brauchen halt dann nur noch diese Chance. Dann ist der Ball da drin. Ehrlich gesagt unverdient zu dem Zeitpunkt. Ich habe nicht mal mit gerechnet, aber das muss man selber ankreiden, das Tor. Und da kommen wir schlussendlich zu der spannenden Frage, was machen wir denn jetzt damit? Also sagen wir, boah, im Vorfeld fährst zum Aufstiegskandidaten nach der super, nicht super, aber schon eher mäßigen Performance, schlechten Performance gegen Ulm. Kannst froh sein, wenn du nicht die Hucke voll kriegst, aber die Punkte kannst du eigentlich gleich am Stadiontor abgeben. Über, naja, deshalb, wir haben ja immer einen Punkt mitgenommen, ne? Boah, Leute, ey, das Spiel musst du gewinnen. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Was ist deine Bewertung, Anna?
Ja, genau. Es ist diese typische Situation von, fragst du mich vorher, sage ich ja auf jeden Fall, fragst du mich hinterher, bin ich irgendwie verärgert oder zumindest nicht durchweg zufrieden oder glücklich über den Ausgang. Und es ist auf jeden Fall so, dass wir es uns nicht, ja, eigentlich nicht leisten können. Das haben wir hier leider auch schon viel zu oft gesagt. Spiele nicht zu gewinnen, die wir hätten gewinnen können. Bei Köln muss ich sagen, betrachte ich das ein bisschen anders, weil das Spiel einfach ganz anders verlaufen ist. Das Derby jetzt, da denke ich, nee, also die anderen hatten schon 95 Minuten Zeit, ihr bestes Gesicht zu zeigen und sie haben es nicht einmal gezeigt, sondern am Ende steht der Lucky Punch. Deswegen, also gibt es da ja auch nochmal unterschiedliche Abstufungen und unterschiedliche Schweregrade, sage ich mal. Ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht, weil ich irgendwie ja auch mich durchaus ärgern kann über die Eintracht und auch über solche Spiele sehr ärgern kann. Und jetzt aber nach dem Derby gedacht habe, vielleicht ist das aber halt die Essenz von Abstiegskampf. Vielleicht ist das einfach das. Also vielleicht definiert sich Abstiegskampf. Warum kommt man da rein und warum bleibt man da drin? Über genau solche Spiele, weil du hast es eben gerade auch schon angedeutet, halt gewinnt, wenn man oben steht, und nicht gewinnt, wenn man unten steht. Und nicht weiter erklärbares Bauchgefühl, das ich jetzt versuche zu formulieren. Ich glaube, dass diese Taktik der radikalen Akzeptanz dieses Zustands eher zum Erfolg führt, als ausgerechnet jetzt, also nach einem besonderen Spiel, irgendwie draufzuhauen. Ich glaube, das hätte nach dem Heimspiel gegen Ulm hätte ich draufhauen angemessener gefunden. Also ich finde einfach, dass es eine Situation ist, in der du so ein bisschen überlegen musst, wann haust du auf wen? So, also ich finde es irgendwie nicht, nee, tue ich mich schwer mit, ehrlich gesagt. Also mich jetzt nach einem Auswärts 1-1 hier wirklich doll aufzuregen über die Gesamtsituation, ja, aber eher irgendwie dann noch gegen diese sehr, sehr, sehr überschaubare, hinterfragungswürdige Leistung gegen Ulm. Ja, das war jetzt eine sehr komplizierte Antwort, aber ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden.
Ich glaube schon. Schwer tun, ja, weil das ist natürlich kein Ergebnis und auch kein Spiel, was jetzt eine singuläre Schlussfolgerung nach sich ziehen kann, aus meiner Sicht. Also betrachte ich das Derby für sich, ist es natürlich so, dass wir einen selbsternannten Aufstiegsaspiranten Paroli geboten haben, einen vielleicht im Vorfeld nicht erwarteten Punkt geholt haben und in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, dass da ein Team auf dem Platz steht, was gewillt ist, diesen Abstiegskampf als solchen auch zu führen, nämlich als Kampf. Was nun mal die Grundtugend ist dafür, dass du am Ende auch Erfolg haben kannst. Plus einzelne Qualitätsspieler hat, die einen Unterschied machen können. Weil dieses Ding von Tempelmann, ich meine, wenn der Platz kurz mal Platz bekommt, der Junge, den hältst du halt nicht mehr auf. Da ist eben ein Güterzug, der durch die Abwehr rein rast halt. Ordne ich das Ganze in die Gesamtsaison ein, sprechen wir von 25 Spielen, sagen wir mal über einen Daumen gepeilt, das 15. Mal davon. Ja, wir nehmen die guten Ansätze mit und betrachten das Gute, weil wir müssen dem Team ja den Rücken stärken und das Positive sehen. Und deshalb anerkennen wir die Leistung, gerade die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, und dass wir dann Tor gemacht haben. So viele Tore schießen wir gerade auswärts nicht. Und den Punkt nehmen wir mal mit. Und das lässt uns mal optimistisch in die Zukunft blicken. Das erzählen wir das 15. Mal. Und wir haben zu wenig Punkte und sind 16. Und deshalb ist mein Fazit, wenn mich jemand zwingt, nee, Thomas, quatsch mal nicht rum. Wie sieht's aus? Wie sieht dein Fazit aus? Ich bin enttäuscht. Bin ganz klar enttäuscht, weil ich hätte lieber die Grottenleistung aus der ersten Halbzeit wiederholt oder die schlechte Leistung. Was lag nicht nur am Team, haben wir darüber geredet, sondern auch an Umständen, aber zweimal diese Halbzeit. Und am Ende stehen wir mit 3 Punkten da. Die restlichen 9 Spiele, die vor uns liegen, können wir unterirdisch bestreiten, solange wir so viele Punkte holen, dass wir sicher auf Platz 15 stehen. Ich habe keine Lust mehr, darüber zu reden. Schulterklopf, Schulterklopf, Schulterklopf. Oh, scheiße, wir sind abgestiegen. Aber schulterklopfend abgestiegen, weil es war ja immer irgendwas Positives da. Das geht mir unfassbar auf den Sack mittlerweile. Das hilft dem Team auch nicht, wenn ich hier rumnörgle. Das ist mir auch schon völlig klar. Aber ich glaube, ich darf das auch mal zwischendurch loslassen, sobald ich dann wieder im Stadion bin und das Team nach vorne schreie, wenn es drauf ankommt. Aber zwischen diesen beiden Polen bewege ich mich, und die Schlussfolgerung ist nach diesem Spiel, nee, ich bin enttäuscht.
Ist auch absolut legitim. Ich kann es total nachvollziehen. Es ist halt so, dass ich sehe, der Deal schlechte Leistung gleich 3 Punkte. Also so ein Spiel wie gegen Ulm, da wächst mir der Zehennagel rückwärts. Muss ich echt sagen. Das tut mir weh. Da werde ich halt sauer. wirklich, weil wir spielen zu Hause, wir spielen gegen die direkte Konkurrenz, wir können einen richtig großen Punkt machen. Wir spielen scheiße, liegen zurück. Nee, also ich weiß, es ist letzte Woche, wir reden gerade eigentlich über ein anderes Spiel, aber ich weiß nicht, zur Enttäuschung habe ich irgendwie gar nicht so richtig in mir. Ich schwinge so zwischen Abstiegskampf, Pragmatismus und Wut, je nachdem, wie das Spiel so verläuft. Weil ich denke, das ist mir gerade eingefallen, als ich dir zugehört habe, dass wir uns auch an einem Zeitpunkt der Saison befinden, an dem es einfach auch nicht mehr korrekt ist, zu sagen, darauf können wir aufbauen, weil wir haben überhaupt kein, also es gibt da nichts aufzubauen, zum einen, weil so richtig geil viel zum drauf aufbauen gibt's halt auch nicht. Also dafür müsste es irgendwie über mehrere Spiele mal eine Entwicklung geben oder irgendwas, was sich tatsächlich fortsetzt, was ich halt immer noch nicht sehe. Das enttäuscht mich. Und wir haben auch gar nicht mehr genug Zeit, um irgendwas aufzubauen. Das ist völlig hinfällig. Das ist alles egal. Es geht jetzt einfach nur noch darum, dass wir irgendwie die Klasse halten. Und deswegen verstehe ich, dass du sagst, ich bin enttäuscht darüber, dass wir diese 3 Punkte nicht geholt haben, sondern dann nur mit einem rausgegangen sind, weil das Einzige, worum es geht, ist im Moment nur noch der Klassenerhalt. Es geht auch nicht mehr um spielerische Entwicklung oder um den Kader oder um welche Startelf spielt sich ein. Alles kannst du streichen. Darum geht's nicht mehr. Ich bin froh darüber, dass wir auf dem Relegationsplatz stehen, weil auch zwischenzeitlich hatte ich so im Herbst, Spätherbst das Gefühl, das kann in eine ganz abgemeldete Richtung gehen. Sondern das Schlechte ist, wir sind im Abstiegskampf. Das Gute ist aber, wir sind auf jeden Fall im Abstiegskampf. Deswegen, ich bin noch dabei. Ich weiß, du bist auch dabei. Aber ich bin, also, wie gesagt, ne, ich bin da eher so
dabei,
die, ja. Ja, nein, das nicht, aber ich bin da eher so, denke so, wir müssen jetzt halt härter schlagen. Also in der Bilanz denke ich, wir haben jetzt eigentlich, ne, wie wenn man irgendwie vorher das schon rein sachlich überlegt, auswärts im Derby wahrscheinlich kein Punkt. Was halt scheiße ist, ist, dass wir, dabei bleibe ich, gegen Ulm nicht gewonnen haben und deswegen müssen wir jetzt gegen Hertha gewinnen. Müssen. Keine Ausrede. Ich habe mir notiert, Hertha hat gegen Schalke verloren, gegen Elversberg verloren, davor gegen Nürnberg unentschieden gespielt, davor gegen Düsseldorf verloren und gegen Kaiserslautern verloren. Das Stefan Leitl hat schon in Braunschweig verloren in dieser Saison. Und er verliert leider auch ein zweites Mal. So.
Weil man sagen muss, gegen Schalke haben sie verloren, weil sie unfähig waren, das Tor zu treffen. Das hätten sie irgendwie 4-0 gewinnen können, das Spiel.
Haben sie aber nicht.
Haben sie aber nicht. Sie haben es verloren. Ich glaube auch, also ich bin bereit, meine Enttäuschung innerlich einzuschränken, wenn dieser Schwung aus der zweiten Halbzeit und der gute Auftritt mit in das Hertha-Spiel übertragen werden kann und das dazu führt, dass wir gegen Hertha 3 Punkte holen. Dann würde ich sagen, komm, abgehakt. Hat wehgetan, die 2 verlorenen Punkte, aber dann hat das Positive auch was Positives bewirkt. Bin da nur aufgrund der bisherigen Spiele gegen Tabellennachbarn leider so unfassbar skeptisch, dass das passiert. Muss ich leider sagen. Das Vertrauen in das Team muss sich das Team erst wieder erarbeiten, dass sie auch mal schaffen, gegen einen Tabellennachbarn zu gewinnen.
Ich glaube, wir müssen uns wirklich. Ich versuche mich jetzt einfach mental davon zu verabschieden, dass das letzte Spiel irgendwas über das nächste aussagt. Das ist einfach, wir werden keine Serie mehr haben. Vielleicht, keine Ahnung, weiß ich, was passieren wird. Vielleicht gewinnen wir jetzt auch 3 Spiele in Folge. Vielleicht. Wäre schön. Was ich meine ist, der Punkt im Derby ist so scheiße, weil das Spiel gegen Ulm so scheiße war. So. Und Ja, genau. Das ist. Ach, ja.
Also,
was soll ich sagen?
Scheiß drauf, Hertha weghauen.
Ja, ist es
Schluss
doch so.
Mit der Diskussion, ja, meine Güte, kann doch nicht so schwer sein.
Ja, man
kann
muss
doch,
jetzt,
oh. Wie schwer kann das sein?
Ja. Ja.
Das haben wir ja schon im Hinspiel. Oh, scheiße, nee, warte mal.
Ja, guck mal, wir haben jetzt ein. Nein, lass uns nicht drüber
reden. Erinnern uns lieber nicht an das Hinspiel bei Hertha.
Das hätten wir zum Beispiel auch nicht verlieren müssen.
Das hätten wir gewinnen müssen.
Ja, aber das, aber weißt du, deswegen denke ich, das ist einfach, lieber rege ich mich immer noch über das Hertha-Spiel auf.
Naja, aber ich komme auf das zurück, was ich vor ein paar Folgen mal gesagt habe. Ich habe keinen Bock, am Ende der Saison zu sagen, dritte Liga, keiner weiß so richtig warum.
Ja.
Ich sag lieber, nein, zweite Liga, keiner weiß warum.
Absolut, da, total, absolut. Aber, also, das meine ich halt mit dem Zeitpunkt des Draufhauens. Es ist, wie gesagt, also jetzt bei dem Derby tue ich mich einfach wirklich ein bisschen schwer. Ich meine, sie haben sich das selbst eingebrockt, dass irgendwie alle so ein bisschen unzufrieden sind darüber, dass sie da auswärts gut aufgetreten sind und so richtig glücklich ist halt keiner, weil die Situation auch einfach nicht so richtig cool ist. Aber sollten wir absteigen, dann liegt es halt nicht an diesen beiden Punkten von vorgestern, sondern es liegt an den Punkten in Berlin. Es liegt an den Punkten gegen die direkte Konkurrenz zu Hause. Das sind da so und da stecke ich drin.
Aber umso wichtiger wäre es ja gewesen, wenn uns
oben spielende
Mannschaften irgendwie leichter fallen, dann den Sack da auch mal zuzumachen, die scheiß drei Punkte mitzunehmen.
Aber wir werden
es weiter beobachten und diskutieren und wir werden das kommende Standardwerk der Fußballpsychologie von Anna L. vom richtigen Zeitpunkt des Draufhauens hier natürlich gebührend vorstellen und besprechen.
Erscheint bald
demnächst. Ich hoffe, noch rechtzeitig, dass Trainer Scherning noch die entscheidenden Tipps.
Ah ja, mir tun die Leute dann auch so leid. Ey, dieses Interview mit Polter, so, da tut mir alles leid.
Oh mein Gott, ja, das hat mir das Herz gebrochen. Also wirklich.
Nicht Nettes irgendwie über ihn gesagt hat. Die versuchen alles und auch die Ansprache von Scherning da, ne, wer sie noch nicht gehört hat, gibt's irgendwie bei Instagram und so vorm Derby. Guckt euch das an, das ist cool, so, das ist alles nicht verkehrt.
Die Jungs, ganz, ganz klar, von vorne bis hinten, also ganz, ganz ausdrücklich nochmal betont, charakterlich einwandfrei.
Ja.
Sie müssen mal ihren sonstigen Scheiß auf Reihe kriegen, aber unwidersprochen, ich würde nie irgendwie menschlich charakterlich über dieses Team irgendwas sagen wollen, auf gar keinen Fall. Was auch immer die Gründe sind, dass sie, was ich, wie Angst vor der eigenen Courage haben, wie gegen Ulm oder keine Ahnung was. Ich weiß es doch auch nicht. Egal, irgendwie Augen zu und durch, Arschbacken zusammenkneifen, alle miteinander. Man möge es uns oder in diesem Fall mir mal nachsehen, dass dann trotzdem nach, ich meine jetzt mittlerweile zermürbenden 2017, 2025, zermürbenden 8 Jahren, wo immer wieder irgendwo Scheiße passiert. Trotz zwei Aufstiege zwischendurch, dass es manchmal ein bisschen zermürbend ist. Da können die aktuellen Spieler nichts für. Die haben es nur teilweise miterlebt, wie Fabio. Stimmt. Aber eins kann man von uns Eintracht-Fans nicht sagen. Wir sind keine Erfolgsfans.
Nee. Also da wüsste ich zumindest nicht. Nee. Naja, bald wieder.
Bald wieder.
Vielleicht.
Aber bald wieder. Ab nächster Saison wird alles besser.
Genau.
In diesem Sinne, schönen Dank. Hat mich sehr gefreut, Anna, dass du wieder dabei warst. Wir hören uns sehen. Und bis bald.
Tschüss.